Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg, und das heutige Thema ist folgendes. Du erzeugst das, was du versuchst zu vermeiden. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Menschen erzeugen in ihrem Leben immer das, was sie versuchen zu vermeiden. Klingt paradox? Lass uns mal ein paar Beispiele angucken. Nehmen wir mal ganz einfach das Thema Gesundheit. Kein Mensch möchte krank sein. Alle möchten vermeiden, krank zu sein. So gut wie niemand fokussiert sich darauf, gesund zu sein. Und genau das zeigen auch alle Statistiken und der Zustand unserer Gesellschaft aus medizinischer Sicht. Über 80% der Menschen in Deutschland sind zu dick. Und wenn du zu dick bist, dann bist du bereits krank. Ja, du bist stoffwechselkrank. Und eine der typischen Hauptfolgen davon ist eben der Diabetes. Ja, heute sagt man nur noch Diabetes. Früher hat man immer gesagt Diabetes Typ 2, weil es gibt ja verschiedene Typen davon. Allerdings spielen die anderen im Verhältnis gar keine Rolle, weil sicherlich weit über 95% der Patienten mit Diabetes eben einen Diabetes Typ 2 haben. Und einen Diabetes Typ 2 kriegst du, wenn du zu fett bist und zu wenig Bewegung hast. Es ist so einfach. Früher hat man das mal Alterszucker genannt, weil nur sehr alte Menschen das bekommen haben. Heutzutage bekommen 14-jährige Kinder einen Diabetes Typ 2, einfach weil sie so fett sind. Ja, einfach nur so ganz kurz, damit du ein Verständnis davon kriegst. Dick zu sein bedeutet, eine sogenannte prädiabetische Stoffwechsellage zu haben. Das nennt man auch Insulinresistenz. Insulinresistenz ist letztlich nichts anderes als ein Diabetes Typ 2. Es verläuft nur deutlich langsamer. Das heißt, während dieser ganzen Zeit, wo du noch nicht offiziell Diabetiker bist, und das ist ein großes Problem in der Medizin meiner Meinung nach, weil du eben nicht entsprechend angeleitet und behandelt wirst, solange du keinen manifesten Typ 2 Diabetes hast, in dieser ganzen Zeit nimmt dein Körper erheblichen Schaden und wird praktisch das ganze System auf die ganzen Erkrankungen vorbereitet, wenn man das mal so nennen will, die du dann später haben wirst. Das heißt, die ganze Zeit im Status der Insulinresistenz bist du bereits krank. Es sagt dir nur keiner. Und wir messen das auch gar nicht. Ja, weil alles, was Ärzte so messen, der typische Checkup beim Hausarzt, das ist ein sehr grobes Instrumentarium und vor allen Dingen sind das alles nur Negativindikatoren. Das heißt, erst wenn was verändert ist, dann werden wir auch was unternehmen, weil wir das vorher eben gar nicht mitkriegen. Ne? Also sind Spätindikatoren, so würde man sagen. Die Menschen konzentrieren sich sehr selten darauf, gesund zu sein. Die gibt es natürlich, die sind dann oft aber tatsächlich schon wieder wirklich besessen von diesem Gesundheitsgedanken. Und auch das ist häufig einfach nicht gesund, was die machen. Ja, nimm zum Beispiel diese ganze Veganer-Szene. Ich weiß, da gibt es so viele Kriterien, warum, aber die glauben ja auch, das wäre ganz besonders gesund vielfach. Das Gegenteil ist der Fall. Veganismus macht schwer krank. Es schädigt dein gesamtes Organsystem, es schädigt schwer dein Gehirn, es schädigt ganz schwer deine Knochen. Es führt zu ganz vielen Problemen und es ist wirklich erschreckend zu sehen mittlerweile, weil es Veganismus ja jetzt schon ein paar Jahrzehnte gibt, in dieser Ausprägung, in dieser Masse, dass immer mehr Menschen wirklich mit schweren und nicht mehr behebbaren Schäden zurückbleiben durch diese Ernährungsweise. Ja, Veganismus ist nichts anderes als eine gigantische Lüge. Es ist ein Narrativ. Ja, es ist einfach nur ein ideologisches Narrativ. Für mich ist es eine Art von Psychose tatsächlich. Aber auf das Thema Veganismus will ich hier gar nicht weiter eingehen. So, und dann gibt es noch so andere Leute, die sind auch sehr stark fokussiert auf ihre Gesundheit. Auch da hat es häufig für mich schon so fast pathologischen Charakter. Ja, die achten dann wirklich auf jedes Gramm, was sie essen und genau in der Zusammensetzung und sind oft dann auch besessen davon, kein Fett zu essen oder keine Kohlenhydrate zu essen und nutzen 48 verschiedene Supplements, anstatt einfach mal einen wirklich gesunden Lebensstil zu entwickeln. Ja, ich kenne solche Leute, die essen, die nehmen 3 verschiedene Blutdruckmedikamente, weil man es hier nicht in den Griff kriegt, aber 25 Supplements dazu, anstatt einfach mal wirklich ihr Trainingsregime und ihren Schlaf ordentlich auf die Reihe zu kriegen. Das sind dann so Leute, die gehen zwar jeden Tag trainieren, aber sie trainieren halt nicht hart. Sie trainieren nicht so hart, wie sie trainieren müssten. Und die erzählen dann die Geschichte, ja, ich brauche nicht so viel Schlaf. Dabei wissen wir, dass einer der entscheidenden Faktoren zum Beispiel in der Entstehung des hohen Blutdrucks tatsächlich Schlaf ist. Und auch wenn du nicht müde sein magst nach 6 Stunden, so macht es dich einfach nicht gerade gesünder. Ja? Also da sind so viele Dogmen auch drin versteckt. Und was hier auch schon anklingt, möchte ich darauf hinweisen, ist, dass es immer eine exzellente Story gibt, die jemand dazu kreiert. So, die über 80% der Menschen in Deutschland, die offensichtlich nicht dafür arbeiten, gesund zu sein, das heißt, deren Fokus nur darauf liegt, möglichst nicht krank zu werden, die haben natürlich auch eine Story dazu im Kopf. Ja, und zwar, erstens, wir haben ja ein tolles medizinisches System. Zweitens, dann nehme ich lieber 3 Kapseln Schwarzkümmelöl und dann ist alles wieder gut. Oder irgendeine andere Scheiße, die dir alle möglichen Scharlatane da draußen verkaufen. Kein einziges dieser Supplements hilft euch. Ja, diese ganzen Gesundheitsclaims, die gemacht werden, egal um welche Substanz es geht, egal ob du deine Kollagenkapseln nimmst oder deine Schwarzkümmelölkapseln oder deine Algen oder was weiß ich noch alles, es ist alles Quatsch. Es ist alles komplett erfundener Nonsens und das Zeug verkauft sich wie geschnitten Brot. Wenn du reich werden willst, mach sowas. Ist zwar hart umkämpft der Markt, aber da machst du garantiert immer richtig guten Reibach. Ja, es ist nichts anderes als eine Volksverarsche, das Ganze. So. Anstatt seinen dicken Hintern mal vom Sofa hochzubewegen, aufzuhören, sich ständig mit Scheiße vollzustopfen und daran zu arbeiten, gesund zu sein, bleiben die Leute mit ihrem dicken Hintern auf dem Sofa sitzen, stopfen sich weiter voll mit dem Zeug, was sie fett macht. Ja, die meisten trinken ja die meisten Kalorien, ne? Die ganzen Limos, Coca-Cola-Trinker. Als ich in Hamburg gewohnt habe, in die letzten Jahre, ich hatte so einen extrem fetten Nachbarn, der mindestens einmal die Woche seine Träger Coca-Cola reingeschleppt hat. Ne? Da weißt du, warum er so fett ist. Und das ist genau der Punkt. Das ist das Gegenteil von einem Verhalten, das du anstreben würdest, wenn du gesund sein willst. Die Leute verhalten sich auf eine Art und Weise, die sie krank macht und sie wollen vermeiden, krank zu werden. Und dann nehmen sie eben irgendwelche Hilfsmittelchen in Anspruch. Ja, anstatt dran zu arbeiten, dass dein Rücken wirklich stark wird, holst du lieber die Massagen und dein ABC-Pflaster und bist wieder beim Arzt und bist wieder krank geschrieben und bla 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 bla. Und da kannst du jedes Problem des modernen Menschen in unserer Welt nehmen, das er gesundheitlich hat. Das sind ja alles Volkskrankheiten, Rückenschmerzen, Schulterschmerzen häufiger als Rückenschmerzen mittlerweile, Übergewicht und so weiter. Es ist alles komplett vermeidbar, es ist alles komplett behebbar, allerdings nur durch die Handlung des Patienten selber. Die Medizin kann in dieser Hinsicht nichts für dich tun, sie kann das nicht heilen. Ja, weder den Diabetes noch deine Schulterbeschwerden noch deine Rückenbeschwerden, das ist nicht möglich. Aber es ist ein sehr schönes System, was man da aufgebaut hat, Lebensmittelindustrie, die Medienindustrie plus Pharmaindustrie plus medizinischer Komplex. Und da bewegt ihr euch drin, man zieht euch das Geld aus der Tasche und eben merkt gar nicht, was wirklich los ist. Aber das ist ein anderes Thema. So, also das Ding ist, Punkt, alle wollen nicht krank sein und deswegen sind so gut wie alle krank. Die ganz wenigen, die wirklich verstanden haben, was es bedeutet, gesund zu bleiben, so wie ich zum Beispiel, für die ist es ein komplett natürlicher, komplett stressfreier, normaler Lifestyle, der nichts mit dogmatischer Besessenheit zu tun hat, der eben nicht, so wie es dir die ganzen Gurus versprechen, nichts mit Verzicht zu tun hat. Und dann doch was mit Verzicht zu tun hat. Ja, also diese ganzen Fitness-Fuzzis, diese ganzen Diät-Fuzzis, die euch immer erzählen, ja, ohne Verzicht und ohne Anstrengung, das ist ja alles gelogen. Natürlich verzichte ich, es ist bloß kein bewusster Verzicht, ich empfinde es nicht als Verzicht. Ich stopfe mich halt nicht jeden Tag mit der Kacke voll. Ich esse gerne mal Kartoffelchips. Und du wirst lachen, wenn ich irgendwie 6 Stunden durch die Republik reise zu irgendeinem Termin, dann ist für mich ein Besuch bei McDonald's tatsächlich gebucht. Oh ja, oh mein Gott, ja, bei den Satanisten. Ja, das sind Kindheitserinnerungen und dann auf dem Roadtrip ist das für mich ein Teil der Story, der Stimmung an dem Tag. Ich mache das ganz bewusst. Ja, aber ich komme vielleicht auf 2, höchstens 3 Besuche bei McDonald's pro Jahr auf die Tour. Das ist der Punkt. Und Chipstüten schmeiße ich nicht selten weg, weil sie abgelaufen sind, weil ich einfach vergesse, sie zu essen. Aber wenn ich das möchte, dann tue ich das. Oder ich esse ein Eis oder ein Stück Sahnetorte oder whatever. Weil ich eben nicht auf nichts verzichten muss. Und warum muss ich auf nichts verzichten? Weil ich immer so lebe, dass ich gesund bin. Es ist letztlich super, super simpel. Und darum empfinde ich das nicht als Verzicht. Denn wenn ich es tun will, dann kann ich es ja machen. Nur ich will es halt auch gar nicht die ganze Zeit tun. Und das ist eben dieses Ding, dass alles, was du in deinem Leben hast, alles, was dort existiert, hängt direkt mit deinem Charakter zusammen. Und die ganzen Leute, die ganzen Dicken, die immer gleich Angst haben vor Überanstrengung, wenn ich über Training rede. Ist das denn übergesund? Gehen denn nicht die Knie von kaputt? Ist ja gar nicht gut, wenn man sich so sehr anstrengt. Das glaubst du nicht, das hörst du in einer Tour, in einer Tour. Ja, das ist die Story, das ist das Narrativ, was man drüber legt. Und das macht es dann natürlich quasi unmöglich, irgendetwas nicht zu tun, weil das ist ja dann gleich Verzicht und das ist ja dann gleich hart und das ist ja dann gleich Qual und deswegen kann man das nicht machen. Das ist ihr Charakter. Der Charakter eines Dicken bedeutet, ich bewege mich nicht, ich esse, worauf ich Lust habe, ich achte nicht auf mich und ich bin auch gar nicht bereit, irgendetwas daran zu verändern. Das ist einfach die knallharte Wahrheit. Und wenn du den Charakter eines Menschen annimmst, der gerne gesund sein möchte, der fit, aktiv, stark, selbstständig bis ins hohe Alter sein möchte, dann wird es für dich kein Problem sein, so zu leben. Das ist dieser Twist, den euch die ganzen Gurus, die Coaches, die Scharlatane da draußen nicht erzählen. Die kommen mit ihren Plänen und ihren Methoden und diesem ganzen Psychoquatsch daher. Dabei ist es genau diese eine Entscheidung. Wer will ich wirklich sein? Und dann fange ich an, das zu tun, was diese Person tut. Step by step und es ist überhaupt kein Problem. Das nennt man Gewohnheitsmanagement oder Habit Creation, sage ich lieber. Man entwickelt die entsprechenden Gewohnheiten und das ist für jeden Menschen ohne weiteres möglich, sofern du bereit bist, diese Identität anzunehmen und daraus deinen Charakter zu entwickeln. Ja, Identität und Charakter ist nicht ganz das Gleiche, die hängen sehr eng miteinander zusammen, aber darum geht es. Die ganzen Dicken haben aber die Identität und damit auch den Charakter eines Dicken. Fett, faul, sitzen sie da, stopfen sich voll, jammern die ganze Zeit, dass sie zu dick sind. Ja, Genetik, bla. Nein, alles Quatsch. Alles Quatsch. Es gibt keine genetische Ursache von Fettsein. Existiert einfach nicht. Es ist ein Verhalten. Es ist ein erlerntes Verhalten. Ja, und es gibt genetische Kofaktoren, fairerweise flechte ich das hier mal mit ein, die es durchaus leichter machen. Nur, selbst wenn wir die alle zusammennehmen, kommen wir nicht auf mehr als 5 bis 6 Kilo, die das rechtfertigen würde. Ja, also Leute, die 20, 30, 50, 100 Kilo zu schwer sind, vergesst es. Vergesst es. Das ist hausgemacht, das ist eine Charakterfrage. So, und nachdem sich keiner darauf konzentriert, gesund zu sein, spielt der Gedanke natürlich auch keine Rolle. Das heißt, er wird kein gesundheitsbewusstes Verhalten triggern. Und gesundheitsbewusstes Verhalten heißt eben nicht, den ganzen Tag nur noch Gemüse und Körner zu fressen und total ausgemergelt zu sein, weil dann bist du auch wieder krank. Ja, Muskelmasse ist Gesundheit. Das heißt, du möchtest immer deine für dich maximal mögliche Muskelmasse haben, dann bist du am gesündesten, garantiert. Wenn du natürlich zusätzlich noch einen niedrig normalen Körperfettanteil hast, ne, der sich dann aber bei einer solchen Lebensweise normalerweise einstellt. Ja, es ist gar nicht mal so kompliziert. Schauen wir mal ein Stückchen weiter. Business. So gut wie kein Unternehmer in Deutschland arbeitet momentan dafür, wirklich erfolgreich zu sein und zu wachsen. Jetzt würde ich sagen, nee, ist aber Quatsch, weil es wollen doch alle erfolgreich sein und wachsen. Ja, ja, das sagen die. Die sagen, sie möchten gerne erfolgreich sein. Deswegen kaufen sie dann so schlechte Bücher wie Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Ja, so Kindergartenzeug. Und das ist nämlich der Witz. Das finden die dann erleuchtend vielfach. Ich habe darüber schon mal erzählt in der Podcast-Episode. Das ist für mich so albern. Weil was da drin steht, also das ist wirklich wörtlich für mich Kindergarten. Das ist nicht mal erste Klasse Unternehmertum. Also wenn man mit so wenig Wissen ins Unternehmertum reingeht und auch in den Anfangsjahren nicht wirklich dieses Wissen langsam erworben hat. Also ich bin da ein bisschen sprachlos, muss ich ehrlich sagen, wie wenig Interesse und Ambition und auch wirklich Professionalität da in aller Regel drin steckt. Und ich meine das überhaupt nicht böse, ich meine es nicht arrogant, sondern das ist ja das, was ihr von allen anderen lernt. Man fängt einfach mal an, irgendwas zu machen und dann wurschtelt man dahin und dann verdient man Geld und dann läuft das ganz gut und irgendwann läuft es halt nicht mehr. Und dann hängt ihr alle in eurem Hamsterrad im Chaos fest und jeden Tag löst ihr tausende von Problemen und nichts funktioniert und mit den Leuten funktioniert es nicht und immer die gleichen Themen und Fehler und Produktivität ist schlecht und dann trefft ihr auf so ein Pamphlet und dann denkt ihr, oh, das ist ja die große Erleuchtung. Das sollte dir eigentlich klar sein, bevor du dein Unternehmen gründest. Muss ich ganz einfach sagen an der Stelle. Nur, warum ist es denn so eine große Erleuchtung? Ja, weil keiner wirklich für Erfolg jemals gearbeitet hat. Das ist das Schräge. Von Anfang an arbeiten mindestens 9 von 10, um nicht zu scheitern. Das ist etwas fundamental anderes, als für Erfolg anzutreten. Und das ist ja, du kannst es ja beobachten. Und dabei ist es auch völlig egal, worum es geht. Ja, also gerade diese ganzen sehr jungen Menschen, die nur für Kohle irgendwo einsteigen, die machen dann ihre Marketing-Businesses oder die gehen halt als Gurus in die Coaching-Szene und verkaufen anderen, dass sie wüssten, wie Marketing funktioniert, obwohl sie es selber gar nicht verstanden haben. Aber sie machen halt Geld damit, dass sie anderen erzählen, dass sie angeblich wissen, wie man Marketing macht. Und dann haben sie viel Geld und dann ist das der Beweis dafür, dass angeblich funktionieren würde, was sie anderen erzählen. Dabei haben sie das Geld nur damit verdient, dass sie anderen erzählen, wie sie selber viel Geld gemacht haben. Das hat nichts mit Marketing zu tun. Und das findest du ja in anderen Bereichen auch. Ja, alles, was irgendwie mit Technologie zu tun hat, ist ja ganz groß. Und gerade diese Coaching-Szene ist ja komplett zerfressen von diesem Kohlenimbus. Ja, muss sofort Riesenmengen an Geld machen und reich werden und kannst riesige Beträge abrufen. Mal davon abgesehen, dass 99% der Leute darüber lügen. Das gelingt ganz, 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 ganz wenigen nur. Aber das spielt gar keine Rolle. Nur, es ist ja so, die arbeiten an der Stelle wirklich für ihren Erfolg. Auch wenn es nur um Geld geht und die damit scheitern werden. Das ist nicht das Thema hier. Aber die haben den Erfolg dann, weil die ganz klar dafür arbeiten. Das haben sie definiert. Sie wollen diese Kohle auf dem Konto sehen. Und alle die das eben nicht schaffen in der Szene, sind genau die, die eben nicht wirklich das Commitment zu diesem Ergebnis haben, sondern die das auch gerne möchten, aber eigentlich sind sie nur in dem Game, um irgendwie klarzukommen und um nicht zu scheitern. Das ist knappheitsbasiertes Denken. Ja, da kommst du aus der Knappheit heraus, bloß nichts abgeben, bloß nichts verlieren. Bloß, dass mir keiner einen Euro wegnimmt. Das ist das, was den typischen deutschen Unternehmer umtreibt. Zumindest in den letzten 4-5 Jahren. Ganz massiv. Alle halten manisch ihre Kohle fest, wollen nicht investieren und wundern sich jetzt, dass die Wirtschaft nicht mehr funktioniert. Wie soll denn ein Land wirtschaftlich funktionieren, wenn praktisch niemand mehr bereit ist, Geld auszugeben? Wo wollt ihr dann Geld verdienen? Ne? Richtig. Merkt ihr. Da sind, ich bin ja gut vernetzt. Ja? Und dann höre ich Geschichten wie erst letzte Woche, Unternehmen, Baubranche dreht gut 350 Millionen Euro im Jahr, braucht über 3 Wochen, um über ein Investment von etwas über 300 Euro für 2 KI-Workshops für 2 Führungskräfte zu entscheiden. Das ist das Level, auf dem die Investitionsbereitschaft in Deutschland ist. Ein absoluter No-Brainer, der einfach dazu dient, den Leuten, ja, den Mitarbeitern, wie man so schön sagt, das Leben zu erleichtern, die auch einfach produktiver zu machen, die zu entlasten. Oh, 300 Euro, weiß ich nicht, ob wir das wirklich investieren wollen. Also in deine Leute zu investieren sollte immer ein No-Brainer sein. Punkt. Und das ist ja das Erste, was die deutschen Unternehmen rein statistisch bereits damals 85% der deutschen Unternehmen bereits zu Beginn der Corona-Krise komplett gestrichen haben, Investment in die Mitarbeiter. Und es ist bis heute nicht zurückgekommen. Auch in die Infrastruktur wird seit Jahren nicht investiert. Deswegen fällt Deutschland jetzt insgesamt zurück hinter dem Rest der Welt, die alle modernere Ausstattung haben, weil die einfach entsprechend in ihre Infrastruktur investiert haben. Und die ganzen Unternehmen, die diese ganzen Güter für die Infrastruktur herstellen in Deutschland, die können halt nichts mehr verkaufen, weil ja keiner mehr investieren will. Und dann guckst du dir nochmal die Wirtschaftszahlen an unter diesem Aspekt. Und dann merkst du nämlich, aha, der allergrößte Teil, und das sage ich ja hier immer wieder, ist ja hausgemacht von der ganzen Geschichte. Ja, okay, Steuern sind hoch. Ja, ja, Bürokratie ist ein Problem, absorbiert viel Zeit und Manpower, bla bla bla, Lohnnebenkosten. Ja, ist alles ein Thema. Nur der Punkt ist doch erstens, warum hat denn keiner die Kapazität, sein Unternehmen entsprechend anzupassen und wachsen zu lassen, auch wirtschaftlich, damit ihr die Löhne bezahlen kann, damit ihr die Steuern bezahlen kann, damit ihr die Energiekosten bezahlen kann. Und ja, das ist nicht easy, das sage ich an der Stelle auch gar nicht. Sondern es braucht eine Menge Mut und Hirnschmalz und Entscheidungen und sicherlich auch Investments, aber auf der anderen Seite gibt es ja genügend Unternehmen, gerade in Deutschland, die das sehr erfolgreich gemacht haben und auch machen und die hier im Standort Deutschland wachsen können und hier die Leute einstellen und hier produzieren und es funktioniert alles. Also wir haben ja den Beweis dafür, dass es funktioniert. Das heißt, hier ist belegt, dass das Narrativ komplett falsch ist. Dennoch ist es die Perspektive der allermeisten Unternehmer in Deutschland. Der Wirtschaftsstandort funktioniert nicht mehr, der ist nicht mehr konkurrenzfähig, die Industrialisierung läuft, ja, weil die Konzerne langsam anfangen, hier die Zelte abzubauen. Das sind Entwicklungen, die du sowieso immer wieder hast, weil die immer gucken, wo es günstiger geht. Und alleine die Steuerinitiativen beziehungsweise die Subventionsinitiative der USA in den letzten Jahren hat natürlich dazu geführt, dass es ein verdammt attraktiver Standort geworden ist. Ja, also man muss doch immer genau hingucken, wie hängen denn eigentlich die Fakten zusammen. So, kommen wir zurück zum Thema. Hier geht es nur noch darum, nicht pleite zu gehen. Deswegen geben wir kein Geld aus. Ja, wir investieren nichts. Dann reicht uns das Geld möglichst lange. So, und hier ist so ein logischer Fehler erster Ordnung drin. Denn damit ein Unternehmen tatsächlich auf Dauer überhaupt nur Bestand haben kann, wir reden noch gar nicht von Wachstum, musst du ständig investieren. Du musst ständig innovativ sein. Und zwar im Sinne von, die Welt verändert sich, die Psychologie der Menschen verändert sich. Und du musst entsprechend die Dinge unternehmen, um dich daran anzupassen. Ja, also dieses Beispiel Unzufriedenheit der Arbeitnehmer in Deutschland, die ist maximal, ist die höchste auf der ganzen Welt unter den Industrieländern. Das hängt damit zusammen, dass auch die Menschen da draußen, die Arbeitnehmer, maximal verunsichert sind, einen maximalen Vertrauensverlust haben. Es wird alles immer teurer, es wird alles immer schwieriger und die brauchen irgendwo Stabilität. Die würden gerne Vertrauen haben. Wo finden sie das nicht? In dem Unternehmen, wo sie arbeiten. Dort werden sie einfach behandelt wie Arbeitskräfte von oben herab. Top-Down-Management. Performance ist gefragt. Es gibt Vorträge anstatt Miteinander und so weiter. Eine schlechte Unternehmenskultur ist für über 60% der Kündigungen verantwortlich. Schlechtes Leadership ist nochmal für über 30% der Kündigungen verantwortlich. Das heißt, praktisch alle Kündigungen passieren wegen schlechter Kultur, wegen schlechter Führung. Das ist in x Studien sehr gut dokumentiert und immer wieder verifiziert. Die Unternehmer erzählen sich die Story, 90% der Leute gehen wegen Geld. Nein. Wenn alles Kacke ist, spielt Geld eine Riesenrolle. Das ist richtig. Und wenn es überall scheiße ist, dann will ich wenigstens am meisten Geld haben. Und deswegen sieht es dann so aus, als würden die Leute wegen Geld gehen. Tun sie nicht. Ist nicht so. Sprich mit den Arbeitnehmern. Sie werden es dir bestätigen. Ich bekomme ständig Nachrichten, die das bestätigen. Egal auf welcher Ebene, egal auf welchem Level. Nachdem aber der Fokus nicht darauf liegt, besser zu werden als Unternehmen, eben kreativ, innovativ, sich an die Zeit anzupassen, zu gucken, okay, was müssen wir machen? Wir müssen eine andere Unternehmenskultur erschaffen. Wir müssen bessere Führung haben. Führung ist das Einzige, was ein Unternehmen erfolgreich macht. Wenn du keine gute Führung hast, ist das Ding eigentlich schon gelaufen. Keine Strategie, kein System, kein Prozess, gar nichts wird dich retten. Es ist völlig egal. Und wenn du die tollste Strategie auf dem Planeten hast, es wird nicht funktionieren. Das ist gut dokumentierte Wirtschaftsgeschichte seit Jahrzehnten. Es wird komplett ignoriert. Sondern alle gucken nur, oh, wir wollen nicht pleite gehen, wir wollen nicht pleite gehen, wir wollen nicht pleite gehen. Damit du diese Veränderung einführen kannst, müsstest du Geld investieren. Und der Faktor, der von allen Unternehmern komplett ignoriert wird, ist, dass die eigene Charakterentwicklung als Mensch, als Mann oder auch als Frau essentiell für den Unternehmenserfolg ist. Und jeder, der nicht selber massiv an seiner eigenen Charakterentwicklung arbeitet, die ja in Deutschland generell bei allen Menschen auf dem allerniedrigsten Level ist, der wird es nicht schaffen. Ganz besonders nicht in den harten Zeiten, die uns jetzt bevorstehen, liebe Freunde. Denn so gut wie kein Unternehmer hat den Charakter, der entsprechend für die Resilienz und die Antifragilität sorgt, die wir alle in den nächsten Jahren brauchen werden. Denn das wird hier nicht besser, das wird schlimmer. Und es bringt überhaupt nichts, die ganze Energie darauf zu fokussieren, was man nicht haben möchte. Denn in dem Moment fokussierst du die Energie eben nicht auf das, was du haben möchtest. Es ist letztlich so simpel. Und gleichzeitig gibt es immer dieses darüber gelagerte Narrativ. Da musst du mal drauf achten. Bei allem, was Menschen nicht tun, was getan werden müsste, damit sie ein gewünschtes Ergebnis bekommen, gibt es immer ein Narrativ, eine Story, die erklärt, warum das so in Ordnung ist. Die Story im Unternehmertum ist eben genau das. Der Wirtschaftsstandort ist so schlimm, ist nicht mehr konkurrenzfähig, hier ist alles scheiße, die Steuern sind zu hoch, Energiekosten sind zu hoch, Bürokratie ist bla 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 bla. Ja, dass das alles nicht geil ist, braucht man nicht drüber reden. Und dass das unbedingt geändert werden sollte, weil es natürlich einen gigantischen Impact hat, braucht man auch nicht drüber reden. Nur sich darauf zu fokussieren und jetzt einfach auf gut Deutsch den Kopf in den Sand zu stecken, führt ja zu keinem Ergebnis, nicht wahr? So, und Aufgabe eines Unternehmers ist es nun einmal, mit Umgebungsbedingungen umzugehen. Denn nichts auf dem Marktplatz ist jemals konstant. Schau dir die letzten 100 Jahre Wirtschaftsgeschichte an, welche massiven Shifts es da drin gegeben hat, welche Wirtschaftskrisen da drin waren, und immer ging es nur darum, was müssen wir tun, damit es weitergehen kann. Und da ist halt oft sehr viel zu tun und es sind massive Veränderungen nötig, so wie auch in dieser Zeit. Und die Leute, die das machen, die sind ja dann auch erfolgreich. Also die Umgebungsbedingungen taugen nicht als Erklärung dafür, dass ein Unternehmen nicht funktioniert. Punkt. That's it. Dennoch tun es fast alle und dann hast du eine selbsterfüllende Prophezeiung, nicht wahr? Dann passiert nämlich genau das, was passiert. Es investiert kaum noch jemand. Das wirkt sich natürlich auf die Gesamtgesellschaft aus. Das Konsumverhalten, ne? Ja, Käufer, die Kaufbereitschaft geht insgesamt zurück. Es geht immer weniger Geld in den Markt, was natürlich den Wunsch verstärkt, immer weniger zu investieren, weil es kommt ja immer weniger rein, also gebe ich immer weniger raus. Und dass man damit diesen Zyklus am Laufen hält, versteht irgendwie keiner so richtig. Und dann ergibt sich daraus natürlich dieses ganze Narrativ und dann hat man diesen IFO-Geschäftsklima-Index, der ja nichts anderes als eine Stimmungsbefragung ist. Und der ist dann schlecht. So, und dann liest du das und weißt du, oh, es ist schlecht. Also ist es schlecht. Auch für mich ist es schlecht. Es geht nichts. So, merkst du was? Worauf konzentrieren sich alle? Auf das, was schlecht ist. Und was ist die Reaktion darauf? Erstens, ich habe eine tolle Begründung, dass ich nichts mache, weil es ist ja so schlecht. Ja, IFO-Geschäftsklima-Index, da. Argumente habe ich gerade alle aufgezählt. Siehst du, ich kann nichts machen. Was passiert, wenn du nichts machst? Richtig, nichts. Nein, es passiert weniger als nichts. Es wird immer schlechter. Weil es gibt ja keinen Steady State, auch im Business nicht. Das heißt, wenn du nicht daran arbeitest, besser zu werden, erfolgreicher zu werden, mehr Geld zu verdienen, was nichts mit grenzenloser Skalierung zu tun hat. Oder das hat auch nichts mit Gier zu tun, sondern das ist der natürliche Prozess, den ein Unternehmen sowieso immer durchführen muss. Alleine wegen der ganz normalen Inflation, die wir ja sowieso immer haben. Die ist jetzt halt auf einem besonders hohen Level gerade gelandet. Aber guck mal, Geld, was du vor 100 Jahren verdient hättest, das hat bis heute über 99% seines Wertes verloren. Also du musst alleine deswegen gucken, dass immer mehr reinkommt. Weil das, was du hast, das verliert einfach kontinuierlich an Wert. Deswegen gehen ja die schlauen Leute, die genügend Kohle haben, los und investieren und investieren und investieren, damit der Nachschub läuft. Ja, das sind alles so Dinge, die finanzielle Bildung scheint mir auch sehr gering zu sein im Unternehmertum. Und auch das ist nicht böse gemeint, sondern das sind einfach so, Leute, das sind wirklich Probleme, die ihr habt und die ihr lösen müsst. Und jetzt nur zu gucken, so, oh mein Gott, wir können nicht mehr konkurrieren, wir müssen sparen. Ja, auf der einen Seite ist es natürlich richtig zu gucken, wo kann ich Kosten optimieren. Nur die größten Kostenfresser in eurem Unternehmen sind ja schlechte Unternehmenskultur und schlechtes Leadership. Und daran arbeitet so gut wie niemand. Warum? Ich müsste Dinge anders machen, ich müsste hier investieren, ich müsste mich selber verändern. Ich müsste vor allen Dingen zugeben, dass wir es bisher nicht richtig gemacht haben. Naja, und da sind wir schon am Ende der Fahnenstange. Das macht der Deutsche einfach nicht. Und der Kontrast zu anderen Ländern ist wirklich gigantisch. Denn in anderen Ländern hast du solche Diskussionen nicht. In anderen Ländern ist es durch die Bank echt easy. Wenn die Leute sehen, was nicht funktioniert und was sie machen müssen, damit es funktioniert, dann ist der allergrößte Teil sofort auf dem Weg und macht das. Und in Deutschland geht die Diskussion los. Ja, ich weiß ja nicht, ob das das Richtige ist und ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Und bisher haben wir das ja auch nicht gebraucht. Und ja, außerdem ist ja die Wirtschaftslage so schlecht und da können wir jetzt sowieso nichts machen. Ja, und dann weiß ich ja auch nicht, ob das am Ende wirklich so funktioniert, wie wir das haben wollen. Und dann müssen wir das Ganze nochmal durchkalkulieren. Und dann machen wir noch einen Arbeitskreis und dann müssen wir das ganze Budget nochmal durchrechnen. Und dann brauchen wir Garantien und es dauert alles ewig, am Schluss macht keiner was. Ja, nochmal das Beispiel, Entscheidungszeitraum für 2 Workshops, 160 Euro, 3 Wochen bei einem Umsatzvolumen von 350 Millionen pro Jahr. Das ist Deutsch. Das ist Deutsch, dass niemand einfach sagt, was ist das, was bringt das? Oh ja, ist geil, lass uns das machen, hier ist die Unterschrift, that's it, go. 2 Leute happy gemacht, können jetzt mit KI arbeiten, sparen sich 4 Stunden am Tag, ja, sind flexibler, sind produktiver, haben einfach mehr Bock drauf. Nee, machen wir nicht. Machen wir einfach nicht. Es ist ein deutsches Mindset. Und Leute, das hat nichts damit zu tun, dass es irgendwie genetisch einprogrammiert wäre. Sondern ihr übernehmt einfach komplett ungefiltert das Narrativ von allen da draußen. Anstatt mal euch abzuschotten und zu sagen, ja, lass die doch quatschen, ich mach mal mein eigenes Ding. Und nochmal, wir haben Unternehmen in Deutschland, gar nicht wenige, aber leider insgesamt viel zu wenige, die genau das tun. Die sagen, ja, ist mir egal, wir machen unser eigenes Ding. Ich mache mir meine Konjunktur selber. Die fokussieren sich auf das, was sie haben wollen, nämlich Erfolg. Die anderen fokussieren sich auf das, was sie vermeiden wollen, nämlich das Scheitern. Und dann wirst du automatisch scheitern, weil das knappheitsbasiertes Denken ist. Schau dir mal den MDAX an. Nicht den DAX, der repräsentiert nicht die deutsche Wirtschaftssituation. Ich glaube, alleine letztes Jahr war SAP für ungefähr 50% der Gewinne im DAX verantwortlich. Ja, also komplette Verzerrung. Du musst dir den MDAX angucken. Und der sieht scheiße aus. Der passt ziemlich gut zu der Insolvenzkurve. Das ist nicht, weil die Umgebungsbedingungen so schlecht sind, sondern das ist, weil sich so gut wie niemand auf die Dinge fokussiert, die getan werden müssen. Warum? Weil sich niemand darauf fokussiert, gewinnen zu wollen. Die deutsche Mentalität ist mittlerweile totales Mittelmaß. Vermeiden von Wandel und Anstrengung. Oh nein, auf gar keinen Fall, brauchen wir nicht. Vor allen Dingen haben wir vor allem und jedem Schiss, könnte ja nicht funktionieren. German Angst ist ein Ding. Ja? Deutschland ist eine angstgetriebene Nation, deswegen lässt die sich mit Angst auch so gut steuern. Und der Fokus liegt nur auf dem, was schlecht ist. Und dann gilt dieser alte Satz, where your focus goes, your energy flows. Und das ist der Punkt. Das heißt, in dem Moment, wo du aufhörst, dich auf das zu fokussieren, was du nicht haben willst, sondern mal anfängst, dich darauf zu fokussieren, was du haben willst und dir gleichzeitig darüber klar wirst, dass das ohne Investment von Zeit, Energie und auch Geld nicht funktionieren wird, dann fängst du an, auf die Siegerstraße einzubiegen. Und es funktioniert nur so. Du kannst es im großen Stil auch nachvollziehen. Alle wollen eine neue Ära des Faschismus vermeiden. So, darum haben wir dieses riesige Narrativ gegen rechts und so weiter, nie wieder ist jetzt, bla 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 bla. Das ist zwar eine relativ kleine Gruppe, die das treibt, aber der allergrößte Teil der Gesellschaft lässt sich davon einfangen und traut sich jetzt selber nicht mehr offen zu sprechen oder gar auch nur einen eigenen Gedanken zu haben. Was haben wir jetzt erzeugt? Wir haben jetzt ein linksfaschistisches Regime erzeugt. Ne? Da wird davon gesprochen gegen Rassismus und gegen Ausgrenzung und dann gehen Hunderttausende auf die Straße gegen Nazis. Ich mag keine Nazis, nur wir wissen alle, dass du bei diesen Leuten in dem Moment, wo du ihnen nicht zu 100% zustimmst, ein Nazi bist. Was betreiben die? Rassismus und Ausgrenzung. Die laufen mit Transparenten durch die Gegend, Nazis töten und sind angeblich gegen Hass und Hetze. Merkst du was? Dieses Narrativ führt dazu, dass wir jetzt natürlich politisch korrekt alle gegen rechts sein müssen. Wir müssen alle die Demokratie schützen. Wenn du die Demokratie schützen musst, dann gibt es keine. Ja? Tipp an der Stelle. Und was haben wir mit den berühmten demokratischen Parteien der Mitte? SPD, Grüne, CDU, FDP. Wir haben die kompletten Demokratiefeinde, die jeden Tag wieder bestätigen, wie sie auf das demokratische Prinzip, wenn man es so nennen will, wir haben ja gar keine Demokratie in Deutschland mit diesem Parteiensystem, aber egal, drauf scheißen. Da stellt sich der Herr Merz hin und sagt, jeder, der die AfD wählt, muss sich drüber im Klaren sein, dass seine Stimme am nächsten Tag nichts mehr wert ist. Hey Leute, mir geht's hier nicht um pro AfD, dass wir uns richtig verstehen. Nur, was sagt er denn damit? Mir ist es egal, was du möchtest. Und es ist nun mal eine demokratisch gewählte Partei, die sich zur Wahl stellt. Und das ist Teil des demokratischen Prozesses. Und dass dieses Narrativ, was über sie da draußen seit über 10 Jahren kolportiert wird, einfach nicht der Realität entspricht. Okay, lassen wir mal kurz beiseite. Aber sie repräsentiert immerhin den Willen von mittlerweile knapp 25% der Bevölkerung. Und 25% der Menschen, für die du als Bundeskanzler verantwortlich bist, in deren Dienst du stehst, denen zu sagen, mich interessiert es überhaupt nicht, was ihr wollt, offenbart ein gigantisches Demokratieverständnis. So, der Punkt ist hier keine Wahlwerbung, dass wir uns richtig verstehen. Der Punkt ist, in dem Wunsch, die Demokratie angeblich zu beschützen und gegen Faschismus zu sein, haben wir jetzt ein faschistisches, antidemokratisches System erzeugt, auf das auch der amerikanische Vizepräsident J.D. Vance auf wunderbare Weise eine herrliche Rede, großartig, eine fantastische Rede als Rede an sich von einem wirklichen Staatsmann faktisch auf den Punkt gebracht, gehalten, ausdrücklich hingewiesen hat, welche Besorgnis das außerhalb von Europa hervorruft. Und auch in Europa sind durchaus nicht alle auf diesem scheiß EU-Trip, weil die EU ist nicht Europa. Und ich meine, guck dir Polen an, guck dir Ungarn an, guck dir Italien an und auch die skandinavischen Länder, die sich durchaus nicht mehr an alles halten, was die EU da so kolportiert. Na? Also das Narrativ ist schon sehr, sehr mächtig geworden, das uns erzählen soll, dass das die einzige richtige Art und Weise ist. Und gerade der Deutsche ist natürlich wahnsinnig anfällig dafür, dann diesem Narrativ zu folgen. Und dann haben wir eben den Zustand, dass wir jetzt ein Wahrheitsministerium haben und dass man unsere Sprache unter Strafe stellt, dass man biologische Wahrheiten unter Strafe stellt, dass man Menschen ausgrenzt mit genau den Begriffen, gegen die man angeblich vorgehen will und so weiter. Siehst du? Wir bekommen immer das, was wir vermeiden wollen. Einfach nur, um es auf der ganz großen Skala mal anzuschauen. Wenn wir uns darauf fokussieren würden, wirklich miteinander demokratisch umgehen zu wollen, da gäbe es keine Demos gegen irgendwas mehr, sondern es gäbe einen Dialog. Und es gäbe kein Vorgehen gegen Hass und Hetze mehr, sondern es gäbe einen Dialog. Ja? Und dann würde das Grundgesetz tatsächlich auch wieder Gültigkeit erhalten, was es im Moment einfach nicht hat. Das ist der Punkt. So. Und schauen wir zum Schluss nochmal drauf, was das für die Unternehmer in diesem Land bedeutet. Es ist ganz einfach. Ihr müsst euch endlich anfangen, auf das zu fokussieren, was ihr wirklich haben wollt. Nicht das, was ihr nur quatscht. Ihr postuliert alle, ihr wollt Erfolg. Ihr postuliert alle, ihr wollt Wachstum. Aber ihr fokussiert euch drauf, was nicht funktioniert in euren Unternehmen. Und ihr macht den ganz großen Fehler. Ihr glaubt, ihr könntet diese Probleme alleine lösen. Das ist dieser schöne Satz von Einstein. Immer das Gleiche zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten, ist Wahnsinn. Der ist zwar gar nicht von Einstein, aber ist völlig egal. Ja? Er hat es mal anders formuliert. Er hat gesagt, du kannst ein Problem nicht auf der Bewusstseinsebene lösen, auf der es entstanden ist. Bewusstseinsebene. Und das ist der direkte Link zur Charakterbildung. Das heißt, wenn du, lieber Unternehmer, nicht heute anfängst, an deinem Charakter zu arbeiten, daran zu arbeiten, eine andere Persönlichkeit zu werden, ein anderes Mindset zu entwickeln und vor allen Dingen dir in diesem Prozess auch helfen zu lassen, auch in deinem Unternehmen helfen zu lassen, dabei all diese Dinge zu etablieren, die du etablieren musst, dann wirst du nicht in der Lage sein, irgendetwas anderes zu tun oder andere, geschweige denn bessere Ergebnisse zu erzeugen. Das ist einfach komplett ausgeschlossen. Ja, und Deutschland lebt in dieser Massenpsychose. Die Unternehmer leben in der Massenpsychose. Es wäre nicht möglich, erfolgreich unternehmerisch tätig zu sein. Und alle haben nur noch Angst vor dem Schreckgespenst Insolvenz und glauben, sie wären nicht mehr konkurrenzfähig. Ja, und dann haben wir diese Massenpsychose mit gegen rechts und wir haben so einige Massenpsychosen in Deutschland. Okay, der erste Schritt zur Besserung ist die Erkenntnis. Tatsächlich zu verstehen, das hat für mich keine Bedeutung. Triff deine eigenen Entscheidungen. Und ich mache es mal ganz kurz an der Stelle. Ich gebe ja 4-mal im Jahr einen Workshop für Unternehmer, ganz spezifisch über diese Themen. Strategie, Leadership, Unternehmenskultur, vor allen Dingen aber auch Charakterbildung. So, und hier ist der Punkt. Anfang März ist der nächste Workshop in Hamburg. 2 Tage lang, sozusagen all inclusive. Und ich kann dir eins versprechen, für dich als Unternehmer ist das eine der besten Entscheidungen, die du überhaupt treffen kannst, gerade in dieser Zeit, wo am kommenden Sonntag bei der Bundestagswahl das Schicksal der deutschen Unternehmen für die nächsten Jahre besiegelt sein wird. Nämlich es wird noch viel schlechter für euch alle werden und ihr müsst anfangen, an den Problemen in euren Unternehmen zu arbeiten. Das sind die großen Moneymaker. Das ist da, wo das Geld gedreht wird, nicht da draußen. Es wird niemand kommen, irgendwas besser machen. Es wird keiner kommen, um euch zu retten. Ihr müsst anfangen, an euch selbst und in euren Unternehmen zu arbeiten und zwar vorrangig an den Themen Leadership, Unternehmenskultur und Strategie. Ansonsten werdet ihr auf der Strecke bleiben. Und es gibt keinen anderen Workshop für Unternehmer in Deutschland, das sage ich ohne Arroganz, sondern mit Stolz, der dir all diese Dinge genauso, wie du das brauchst, zeigen und mitgeben wird. Denn du wirst deine ganz persönliche Strategie für die nächsten Monate erarbeiten mit einem ziemlich einzigartigen Tool, mit einem einzigartigen Tool, das es nur bei mir gibt. Den Link für den Workshop findest du in den Shownotes. Und jetzt überleg mal, was du wirklich willst und worauf du dich dafür fokussieren müsstest. So, mein Freund, das war's für heute. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Wenn es dir gefallen hat, dann sag es doch bitte weiter, teile diesen Podcast und hinterlass mir doch bitte, egal auf welchem Portal du diesen Podcast gehört hast, eine Bewertung. Das hilft mir sehr und vor allen Dingen hilft es anderen dabei, diesen wertvollen Podcast zu finden und ihn auch weiterzugeben.